SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Nina Heck einen schönen guten Tag. Das Schicksal der Geiseln im Gazastreifen bewegt nach wie vor. Heute sind weitere Menschen von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. In den USA hat der oberste Gerichtshof eine von US-Präsident Trump angeordnete Entlassung eines leitenden Beamten vorerst gestoppt. Und morgen wählen wir einen neuen Bundestag und darauf schauen wir jetzt hier als Erstes. Der Wahlkampf war kurz. Morgen ist es tatsächlich soweit. Wir wählen in Deutschland einen neuen Bundestag. Und es gibt ja viele verschiedene Umfragen. Und in einigen ist die Union jetzt noch mal unter 30% gerutscht. Aber wir nehmen jetzt mal die letzte Umfrage von Infratest DIMAP. Da steht die Union bei 32, SPD und Grüne je bei 14. Jetzt wird ja viel über ein mögliches Bündnis aus Union und SPD gesprochen. Zusammen kommen die auf 46%. Das ist ja keine absolute Mehrheit, aber für eine Mehrheit der Sitze im Bundestag kann das dennoch reichen. Ann-Kathrin Mellmann, SR-Info-Korrespondentin in Berlin. Warum ist das denn so?
Es kommt auf die Sitzverteilung an. Entscheidend ist dann am Ende die Sitzverteilung. Also das machen die Zweitstimmen. Nach dem neuen Wahlrecht gibt es im Bundestag jetzt deutlich weniger Sitze, nur noch 630. Und das bedeutet natürlich durch zwei geteilt und dann noch eine Mehrheit 316. Das ist die Zahl, die wir uns jetzt merken müssen und auf die wir achten müssen morgen Abend. Und wenn man jetzt draußen, also sozusagen 32% der Stimmen hat, so wie die Union im Moment, dann bedeutet das eben nicht automatisch, dass man dann auch 32% der Sitze hat. Das berechnet sich dann etwas anders und auch sehr kompliziert. Und es kommt sehr, sehr stark darauf an, ob die kleinen Parteien, also BSW, FDP und die Linkspartei reinkommen oder nicht. Das wird eine sehr große Rolle spielen.
Die spielen ja auch eine große Rolle, wenn es darum geht, ob es nachher für ein Zweier- oder Dreierbündnis reicht. Wovon hängt das denn ab?
Naja, also Schwarz-Rot, das ist ja das Planspiel, was es im Moment gibt. Das hängt natürlich sehr davon ab, ob die beiden die erforderliche Mehrheit kriegen werden. Am Ende könnte es natürlich wirklich sein, wenn sehr, sehr viele Kleine reinkommen, dass sie sich dann noch einen kleineren Koalitionspartner suchen werden müssen. Also wenn jetzt aber BSW und Linke reinkommen, ne, dann verteilen sich die Sitze vollkommen anders. Das ist eben das Komplizierte an diesem neuen Wahlrecht. Und da geht es dann natürlich auch um inhaltliche Fragen, also nicht nur die Zahlen entscheiden. Und das sieht im Moment sehr, sehr kompliziert aus und das macht es eben auch so spannend bis zum Schluss.
Das heißt also, je mehr kleine Parteien reinkommen, desto wahrscheinlicher wird ein Dreierbündnis. Und dann wäre ja vermutlich auch die Grünen wären wieder mit im Boot. Aber das hat die CSU ja kategorisch ausgeschlossen. Oder ist das dann alles am Sonntag nach 18 Uhr dann ganz anders?
Ja, das wird man dann sehen müssen. Also Markus Söder war ja da immer sehr, sehr klar in den vergangenen Wochen und auch Friedrich Merz hat sich dann immer mal wieder kritisch geäußert. Er war da nicht so klar. Er lässt sich diese Option, glaube ich, offen. Insofern ist es schon vorstellbar, dass sich da noch was bewegt. Fraglich aber auch, ob die Grünen denn wirklich um jeden Preis mitregieren wollen und da mitmachen. Also auf jeden Fall wird Friedrich Merz, wenn er ein solches Bündnis anstrebt, eine Menge Zugeständnisse machen müssen an Söder und wie die aussehen, ja, das muss man dann schauen.
Schauen wir noch auf ein anderes mögliches Dreierbündnis, die sogenannte Deutschlandkoalition, also ein Bündnis aus Union, SPD und der FDP. Aber ist es nach den Zerwürfnissen zum Ende der Ampel überhaupt realistisch? Also direkt gefragt, können SPD und FDP im Moment überhaupt miteinander oder lohnt es sich gar nicht, darüber zu spekulieren?
Na, ich glaube, im Moment lohnt sich wirklich alles. Und es sieht wirklich nicht so richtig realistisch aus. Das ist schon so. Die SPD äußert sich da sehr zurückhaltend bis gar nicht. Olaf Scholz, der Kanzler, der war ja auch einfach immer sehr ablehnend Christian Lindner gegenüber nach dem Koalitionsbruch. Aber natürlich kann sich nach so einer Wahl sehr viel Personal ändern und auch mit dem Personal können sich dann Haltungen und Einstellungen ändern. Das kommt ja auch sehr, sehr viel auf Vertrauen an, ob man miteinander arbeiten kann. Also die FDP, die kann sich das im Moment ganz klar vorstellen. Christian Lindner, FDP-Chef, hat sich jetzt mehrfach dazu geäußert und ich glaube, ihm schwebt dann vor, dass man sich auch inhaltlich wieder stärker profilieren kann als FDP bei den Themen Migration und Wirtschaft gegen die SPD durchsetzen kann, da den Politikwechsel, aber das ist wahrscheinlich nicht im Interesse der SPD.
SR-Info-Korrespondentin Ann-Kathrin Mellmann aus Berlin. Und jetzt schauen wir in den Gazastreifen. Da haben Hamas-Terroristen 5 weitere Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. SR-Info-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Dabei handelt es sich um 3 Männer, die beim Terrorüberfall des 7. Oktober aus Israel verschleppt worden waren und 2 weitere, die schon seit Jahren festgehalten wurden. Die Übergabe erfolgte an zwei unterschiedlichen Orten im Süden des Gebiets. Erneut wurden Geiseln auf einer Bühne in Anwesenheit von Dutzenden bewaffneten Kämpfern und zahlreichen Schaulustigen vorgeführt. Eine sechste Geisel wurde nicht öffentlich übergeben, offenbar wegen des schlechten Gesundheitszustands des Mannes. Er sollte aber dennoch freigelassen werden. Es sind die letzten lebenden Geiseln, die in dieser ersten Phase der Waffenruhe freikommen. Ob es zur zweiten Phase kommt, in der dann die restlichen Geiseln übergeben werden sollen, ist noch völlig unklar. Die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand sind in Stocken geraten. Teile der israelischen Regierung fordern, den Krieg in Gaza fortzusetzen, solange die Hamas nicht zerschlagen ist. Im Laufe des Tages sollten auch 602 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen und Lagern entlassen werden. Darunter sind 50 zu lebenslangen Haftstrafen Verurteilte, aber auch viele Männer, die im Gazastreifen festgesetzt wurden und bei denen unklar ist, was gegen sie vorliegt. Die Waffenruhe endet am kommenden Wochenende. In den nächsten Tagen sollen noch 4 weitere Leichen übergeben werden. Im Fall der Deutsch-Israelin Shiri Bibas hatte die Hamas am Donnerstag zuerst nicht die richtige Leiche übergeben. In der vergangenen Nacht wurde schließlich der Körper der Mutter zweier Kleinkinder, die ebenfalls getötet wurden, freigegeben und identifiziert.
Jan-Christoph Kitzler mit Infos zu den jüngsten Geiselübergaben im Gazastreifen. Seit US-Präsident Trump im Amt ist, unterschreibt der neue US-Präsident ein Dekret nach dem anderen. Viele davon betreffen die Behörden und deren Mitarbeiter. Jetzt hat der oberste Gerichtshof die sofortige Entlassung des Leiters einer Bundesaufsichtsbehörde untersagt. Nina Barth berichtet aus Washington.
Der Supreme Court hat entschieden, dass der Leiter einer unabhängigen Bundesbehörde nicht sofort, wie von Trump angeordnet, entlassen werden darf. Es geht um eine Agentur, die Aussagen von Mitarbeitern der US-Regierung prüft, die auf Missstände innerhalb der Regierung hinweisen und die diese Mitarbeiter auch schützt. Der Leiter der Behörde hatte gegen seine Entlassung geklagt und bleibt nun zumindest bis Mitte kommender Woche im Amt. Dann läuft die einstweilige Verfügung eines untergeordneten Gerichtes gegen die Entlassung aus. Die Trump-Regierung hatte beim obersten Gerichtshof einen Eilantrag gestellt, um die einstweilige Verfügung gegen die Entlassung aufzuheben. Das hat der Supreme Court nicht getan, aber auch nicht abschließend entschieden.
Die endgültige Entscheidung über die Entlassung, die liegt jetzt wieder bei einem anderen Gericht. Und dieser neue Kurs der USA, den spüren ja nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer merken, da weht jetzt ein anderer Wind. Und das nicht erst seit der aufwühlenden Rede von US-Vize J.D. Vance auf der Sicherheitskonferenz in München. SR-Info-Korrespondentin Rebecca Barth sagt, da lohnt sich ein Blick in die Ukraine. Ein Kommentar.
Der Schock ist groß über den drohenden Zusammenbruch der transatlantischen Allianz. Jetzt ist Klarheit, Ruhe und vor allem Resilienz gefragt. Und hier können wir alle von der ukrainischen Gesellschaft lernen. So ist es doch in den vergangenen 3 Jahren vor allem die Gesellschaft gewesen, die sich mutig und entschlossen einem vermeintlich übermächtigen Angreifer entgegengestellt hat. 3 Tage Überlebenschance haben die westlichen Geheimdienste der Ukraine eingeräumt. 3 Jahre später verteidigt sich die Ukraine noch immer. Ja, die Ukraine steht militärisch unter Druck. Und ja, die Spannungen in der Gesellschaft nehmen zu. Und natürlich sind die Menschen kriegsmüde. Jeder, der einmal in einem Bombenschutzkeller gesessen hat, der von Raketeneinschlägen aus dem Bett gerissen wurde oder das eigene Kind an der Front verloren hat, ist kriegsmüde. Aber Russland, das größte Land der Welt mit der größten Armee der Welt, reibt sich an der widerspenstigen Ukraine auf. Hunderte russische Soldaten werden täglich getötet. Für Bachmut, Toretsk, Pokrovsk, Chasiv Yar, Wovchansk. Nicht für Kiew, Dnipro, Kharkiv oder Odessa. Nicht für große Städte, die Prestige, Kontrolle, wirtschaftliche Entwicklung und somit Macht bedeuten würden. Die russische Armee hat in 3 Jahren Krieg gegen die Ukraine mehr Soldaten verloren als in 10 Jahren Afghanistan oder in den Jahren der Tschetschenienkriege. Europa sollte daher einen genauen Blick auf die Ukraine werfen, anstatt sich über jede falsche und anstandslose Aussage des gewählten US-Präsidenten aufzuregen. Europa muss die Situation annehmen und akzeptieren. Ärger bringt da nicht viel, das ist Schritt 1. Und dann müssen die europäischen Regierungen nach vorne denken. Einerseits sollte alles daran gesetzt werden, die diplomatischen Beziehungen, die es noch zu den Vereinigten Staaten gibt, nicht abreißen zu lassen. Dazu sind alle, die Ukraine und Europa, zu abhängig von den USA. Das ist Ergebnis der eigenen Faulheit, Ignoranz und Dekadenz Europas. Auch das müssen sich die europäischen Gesellschaften eingestehen. Politisch benötigt es jetzt Ehrlichkeit und Führung. Denn es wird ungemütlich. Milliarden müssen aufgewendet werden, unter anderem für Verteidigung. Ohne Einsparungen an anderer Stelle wird es nicht gehen. Und das müssen wir als Gesellschaft akzeptieren und uns darauf vorbereiten. Denn das alles wird zu noch mehr Konflikten innerhalb unserer Gesellschaft führen. Und Russland wird versuchen, das auszunutzen und zu verstärken. Deswegen sollte sich Europa die Ukraine zum Vorbild nehmen. Diese Gesellschaft, die so viel politische Instabilität erlebt hat in den vergangenen Jahrzehnten und so viel Versagen der eigenen politischen Machtelite. Gegen die Russland seit 11 Jahren einen konventionellen Krieg führt und noch viel länger einen hybriden Krieg. In ihren schwersten Momenten ist die ukrainische Gesellschaft am stärksten. Manche hier sagen sogar, Volodymyr Zelensky ist vor 3 Jahren im Land geblieben, weil die Ukrainer gekämpft haben, nicht umgekehrt. Wenn der Druck also auch in Deutschland wächst, auf unsere Gesellschaft, dann sollten alle auf die Ukraine schauen und sich fragen, was kann ich tun? Ja, die politisch Verantwortlichen waren zu lange nicht entschlossen genug. Sie haben sich von Wahl zu Wahl gehangelt und dachten, Probleme verwalten zu können. Aber wir lösen die Herausforderungen unserer Zeit nicht, indem wir wütend und frustriert sind, indem wir uns von der Politik abwenden oder uns als Gesellschaft spalten lassen. All das stärkt die Feinde von Freiheit und Demokratie. Also schauen wir auf die Ukraine. Bleiben wir offen, diskutieren, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und schieben wir nicht alles allein auf den Staat oder die Politik. Die Ukraine überlebt wegen ihrer starken Zivilgesellschaft, wegen der Menschen, die dieses Land ausmachen. Davon können alle etwas lernen. Davon müssen wir lernen und wir müssen handeln.
Ein Kommentar von SR-Info-Korrespondentin Rebecca Barth. Gleich das Interview der Woche mit der Sozialforscherin Silke Borgstedt, die uns interessante Einblicke in unsere Gesellschaft gibt, insbesondere so kurz vor der Bundestagswahl. Vorher aber weitere Nachrichten mit Katrin Aue.
Nach dem Angriff auf einen spanischen Touristen gestern am Holocaust-Mahnmal in Berlin steht die Identität des mutmaßlichen Angreifers nun fest. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, handelt es sich um einen 19 Jahre alten anerkannten Geflüchteten aus Syrien. Er soll in einer Unterkunft in Leipzig leben. Dort soll es laut Bild-Zeitung erste Durchsuchungen gegeben haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die NATO erwägt offenbar den Bau neuer Pipelines quer durch Deutschland. Das meldet der Spiegel und beruft sich auf einen internen Vermerk der Bundeswehr. Die Röhren sollen bis zu den Grenzen zu Polen und Tschechien reichen. Dadurch soll es möglich werden, im Ernstfall große Mengen Kerosin oder Diesel nach Osteuropa zu transportieren. Die bestehenden NATO-Pipelines aus dem Kalten Krieg enden bislang in Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein, also vor der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Kosten für das Projekt sollen bei 21 Milliarden Euro liegen. Die Pipelines könnten allerdings erst 2035 fertig werden. Der Bund fördert weiterhin den Einbau von Wärmepumpen. Wie das Wirtschaftsministerium mitgeteilt hat, wird das entsprechende Programm fortgeführt. Eine Sprecherin sagte, wer einen Zuschuss beantrage und eine Zusage erhalte, könne sich auch nach der Bundestagswahl darauf verlassen, das Geld zu erhalten. Hauseigentümer können seit dem letzten Jahr bis zu 70% vom Staat bekommen, wenn sie von Öl- oder Gasheizungen auf umweltfreundliche Alternativen umsteigen. Der Dokumentarfilm Khartoum erhält auf der Berlinale den diesjährigen Friedensfilmpreis. Dabei geht es um 5 Menschen und ihre Erlebnisse im Krieg im Sudan. In der Begründung der Jury heißt es, der Film finde eine einzigartige Balance zwischen politischer Dringlichkeit und Poesie. In Berlin findet heute Abend die Gala statt, bei der die goldenen und silbernen Bären als Hauptpreise verliehen werden.
SR Info. Das Interview der Woche. Und da ziehen wir das Bild so kurz vor der Bundestagswahl noch einmal etwas größer auf und wollen wissen, wie tickt Deutschland in den letzten Tagen vor der Wahl? Wen wählt die Mitte? Wer wählt die AfD? Was sind die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen? SR-Info-Korrespondent Jan-Frederik Willems hat das die Sozialforscherin Silke Borgstedt gefragt.
Frau Borgstedt, Sie sind Geschäftsführerin des Sinus-Instituts. Da betreiben Sie Markt- und Sozialforschung. Und dafür haben Sie die sogenannten Sinus-Milieus erfunden. Und über die wollen wir uns heute unterhalten, denn die können auch was über die Bundestagswahl aussagen. Wir fangen aber erstmal ganz von vorne an. Was sind denn überhaupt Sinus-Milieus?
Ja, wir forschen am Sinus-Institut zu allem, was Menschen bewegt in ihrem Alltag seit über 40 Jahren. Und da geht es natürlich nicht nur um Ältere und Jüngere, Ärmere und Reichere, sondern wir haben in diesem Zusammenhang ein Gesellschaftsmodell entwickelt, also auch schon vor über 40 Jahren, in dem wir die Menschen in Gruppen Gleichgesinnte einteilen. Das heißt, Menschen gehören zu einer Gruppe, wenn sie mit Blick auf Lebensauffassung, Werten etc. in ähnlicher Weise ticken. Und das sehen wir eben dann auch, dass sie nicht nur grundsätzlich ähnlich ticken, sondern sich das auch niederschlägt in der Art und Weise, wie sie zum Beispiel über Politik denken, über Natur denken, was sie kaufen. Und es geht weniger darum, Menschen zuzuordnen in Gruppen, sondern es geht eher darum, Vielfalt in einer Gesellschaft auch sichtbar zu machen. Ja? Und wo gibt es eben Allianzen zwischen Menschen? Wo tun sich Konfliktlinien auf? Und das beschreiben wir mit diesem Modell.
Und da haben Sie aber doch so eine Art von Gruppen, also die sogenannten Milieus, gebildet. Richtig. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Was finden wir denn an Milieus so in der Gesellschaft?
Ja, also das Milieumodell ist entlang zweier Achsen aufgebaut. Das heißt, wir haben eine Achse, die so ein bisschen beschreibt, die vertikale Achse, wer verfügt über eher höhere Einkommen, höhere Bildung, niedrigere Bildung etc. Und die zweite Achse beschreibt, wie Menschen sozusagen auf die Welt blicken, ob sie eher traditionelle Werte vertreten oder eben ja modernere Werte, ob ihnen zum Beispiel materielle Dinge wichtiger sind oder eben bei modernen oder postmodernen Werten sprechen wir dann von Dingen wie Resilienz, Disruption, Anpassung an neue Zustände. Und wir haben eine sozusagen Mitte, über die wird ja auch sehr viel gesprochen und die hat sich auch stark verändert. Also wir haben seinerzeit in den 80er Jahren zum Beispiel eine sehr große bürgerliche Mitte vorgefunden, ein aufstiegsorientiertes Milieu, was auch so ein bisschen die Normalitätshoheit in Deutschland hat. Und mit der Zeit haben sich sozusagen auch andere Wertewelten ausgeprägt, zum Beispiel ein sogenanntes postmaterielles Milieu. Das hieß in den 80ern noch alternatives Milieu und hat so das ganze Thema Anti-AKW-Bewegung, Emanzipation etc. mit in die Gesellschaft gebracht. Das waren früher noch so die jungen Wilden und mittlerweile ist das ein etabliertes Milieu, was eben auch über hohe Bildung, hohe Einkommen verfügt und auch ein bestimmtes Wertezentrum hat. Ja.
Wie kommen Sie denn zu dieser Einteilung? Wo holen Sie die Daten her dafür, um zu sagen, der gehört dahin, die gehört dorthin?
Also wir führen zum einen die klassischen Breitenerhebungen durch, bevölkerungsrepräsentative Befragungen, ob jetzt online, telefonisch, persönlich, das findet eben alles statt. Aber es geht nicht nur um Kreuzchen, die man bei Fragen macht, sondern das Herz der Milieuforschung schlägt eigentlich qualitativ. Das heißt, wir führen häufig Fokusgruppen durch zum Beispiel, da sitzt man dann mit so 8 bis 10 Personen in einer Runde, diskutiert. Das ist eigentlich wie ein normales Kaffeegespräch, wenn man so will. Kann man auch in der Küche machen. Und da verfolgen wir so ein bisschen, wie Meinungsbildungsprozesse passieren. Wir sind aber auch sehr viel bei den Menschen zu Hause. Das ist auch so ein bisschen das Zentrum unserer Forschung, ethnografische Lebensweltforschung. Das heißt, wir schauen, wie die Menschen leben. Wenn sie so möchten, schauen wir in die Herzen, Tiefgaragen und Kühlschränke der Menschen. Denn die erzählen uns ja, was sie denken und fühlen. Und es ist dann eben auch sehr schön zu sehen, wie sich das materialisiert. Ja, wie zeigt sich das in einer Wohnzimmereinrichtung oder an der Größe des Bildschirms in den Wohnzimmern, was auch milieuspezifisch ist, ja, die Länge der Bildschirmdiagonale sozusagen.
Und wie zeigt sich das? Wie sieht ein Fernseher anders aus, wenn ich jetzt mal so ein paar Milieus raushebe, zum Beispiel zwischen dem traditionellen Milieu und dem expeditiven Milieu? Und vielleicht können Sie noch dazu sagen, was das überhaupt für Milieus so genau sind.
Ja, das ist interessant. Das kam jetzt eben ganz spontan mit diesem Bildschirmbeispiel. Aber es zeigt eigentlich sehr viel. Es gibt Milieus, in denen zum Beispiel digitale Endgeräte oder auch der Fernseher noch eher so ein bisschen versteckt ist. Ja, also gerade auch dort, wo man sagt, ach, nicht so viele Medien im Alltag. Ich lese auch mal gerne ein Buch. Das ist sowohl im traditionellen Milieu, aber eben auch im postmateriellen Milieu. Da werden die zum Teil auch hinter Schränken versteckt oder im postmateriellen Milieu beamt man sich das an die Wand etc. In anderen Milieus, zum Beispiel im sehr entertainment-orientierten hedonistischen Milieu, geht es um gigantische Bildschirme, die da dann zum Beispiel im Raum stehen. Man stellt Technik aus.
Wir haben jetzt geklärt, was Sinusmilieus überhaupt sind. Und jetzt würde mich interessieren, wie hilft diese Einteilung, wenn wir auf die Bundestagswahl gucken? Wählt ein Sinusmilieu denn immer gleich in sich?
Nein, das Schöne ist, dass wir hier wirklich Ausmaß und Veränderung von Parteiloyalitäten beobachten können. Es ist nicht so, dass das Parteimilieus sind. Häufig wird da drauf geschaut und gesagt, ich sehe schon, da sind die Grünen Wähler und die wählen bestimmt alle CDU. So einfach ist die Welt natürlich nicht. Es sind ja werteorientierte Gruppen. Aber wir sehen eben, dass es bestimmte Gruppen gibt, in denen die grundsätzliche Nähe zu einer bestimmten Partei stärker ausgeprägt ist und Gruppen, die da eher volatiler sind. Progressive Milieus zum Beispiel, die verändern auch durchaus ihre Parteiloyalitäten. Dort haben sie auch mehr kleinere Parteien, also sozusagen bei den etwas moderneren oder postmodernen Milieus ist auch immer ein gewisses Interesse für neu entstehende Parteien. Aber wir haben eben auch Gruppen in der Gesellschaft, die sehr treu sind, die auch sehr stark parteisozialisiert sind. Das ist nicht immer die eine Partei, aber wenn Sie so die bürgerlichen Milieus nehmen, da ist es was sehr lange eben immer so ein Wechsel zwischen CDU und SPD. Wir wissen das ja, dass es noch vor 10, 20 Jahren einfach so den Großteil auch ausgemacht hat. Und zum Beispiel im konservativ gehobenen Milieu haben Sie konstant einen Anteil von zwischen 43% und 48% CDU-Wählerinnen und Wählern. Und das bleibt auch so. Ich teile auch nicht komplett die These, dass wir abnehmende Parteiloyalitäten haben. Also natürlich haben wir Gruppen, die unsicherer sind. Ressourcenschwache Gruppen zum Beispiel sind unsicherer in der Wahlentscheidung. Und andere sind aber sehr sicher. Und das Interessante ist eben auch, dass das auf die Parteien ankommt. Die SPD zum Beispiel ist bis 2021, 2022 so ein starker sozialer Kitt gewesen. Also ist in allen Milieus wählbar. Ja, im Moment auch, aber schöpft das Potenzial gerade nicht aus. Die CDU hat eben starke Schwerpunkte im Bereich auch Status höherer Gruppen, wirtschaftsorientierter Gruppen, traditionell auch in der Mitte. Und wir sehen aktuell, das ist eine interessante Entwicklung, dass sich gerade so Parteien, die ein stärkeres Wählerschaftszentrum haben, sich auf ihre Kernwählerschaften konzentrieren. Im postmateriellen Milieu hat der Grünenanteil stark zugenommen. Hier wird immer so Rot-Grün eigentlich normalerweise mehrheitlich gewählt, auch CDU, aber es ist so ein bisschen rot-grüner Schwerpunkt. Vom Wertezentrum her grün, aber bei Bundestagswahl zur Sicherheit eher mal SPD gewählt. Ne? So, also ungefähr in dem Verhältnis. Und da sehen wir sehr stark, es geht auf die Kernparteien dann sehr stark zurück.
Was macht die CDU denn anders oder gerade besser, dass ihr Angebot bei den Menschen mehr ankommt als zum Beispiel das von SPD oder Grünen, dass da mehr Milieus abgeholt werden?
Also wir sehen in der Tat im Moment, dass die CDU ihre Stammwählerschaften besser mobilisiert hat, teils auch neue Gruppen hinzugewonnen hat. Und begründet wird es sehr stark dadurch, dass sich die Themen ein Stück weit verschoben haben. Das ganze Thema materielle Sicherheit ist komplett in den Fokus geraten. Und da geht es eben sehr stark um Verteuerung von Lebensverhältnissen, Lebensbedingungen generell, Wohnraum etc. Und da wird sehr stark aktuell gesagt, da muss es irgendeine Veränderung geben. Das ist übrigens auch noch ein Motiv. Bei den progressiven Gruppen ist es weniger eine grundsätzliche Nähe zur Partei, sondern es ist eher das Gefühl, dass ich jetzt mal irgendwie was verändern muss. Eine wie auch immer anders geartete Koalition, die sich irgendwie besser zusammenrüttelt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das Thema Führungsstärke und Durchsetzungskraft hat an Bedeutung zugelegt. Also auch Gruppen, die per se von sich sagen, Politik ist immer Kompromiss finden, sich untereinander austauschen, Probleme auch mal ein bisschen genauer durchkneten. Da ist im Moment ein sehr starker Eindruck, dass das nicht reicht, dass wir viel schneller Entscheidungen treffen müssen. Und wir sehen sogar in zum Beispiel nicht so CDU-nahen Milieus, dass die sagen, okay, aber ich traue denen eher zu, dass da so durchsetzungsstarke Personen sind, die vielleicht auch mal auf den Tisch schauen und sagen, okay, das machen wir jetzt einfach. Auch wenn ich vielleicht die Politik gar nicht so gut finde.
Wir müssen mal über die AfD sprechen. Die haben in den Umfragen gerade sehr viel Zuspruch. Und auch das basiert ja wahrscheinlich nicht nur auf einer Bevölkerungsgruppe, auf einem Milieu. Wo findet man Ihrer Erfahrung nach die AfD-Wählerinnen und Wähler?
Das hat sich ein Stück weit verändert. Wir beobachten das natürlich schon seit 2015, die Entwicklung, die ja auch so ein bisschen in Wellen ist. Je krisengeschüttelter wir uns fühlen, desto stärker ist diese Partei in jedem Fall. am Anfang gab es eine ganz interessante Klammer. Da wurde sowohl im prekären Milieu wie im konservativ gehobenen Milieu AfD gewählt. Das war noch so eine Spagatsituation, ja. Und dann hatten wir sehr starken Shift in eher ressourcenschwache Gruppen. Und das ist dann aber bis 2018, 2019 immer stärker in die Mitte vorgedrungen. Und wir sehen jetzt den höchsten AfD-Anteil im sogenannten nostalgisch-bürgerlichen Milieu. Das ist eigentlich so der Kern der alten bürgerlichen Mitte. Also wir unterteilen da eben diese etwas nostalgisch orientierte Gruppe, die sagt, wir müssen uns mal wieder auf uns besinnen und wir haben doch eigentlich eine tolle Zeit gehabt und eigentlich muss das doch so funktionieren. Wir wollen wieder der Motor in Deutschland sein und so weiter. Und wir haben eben diese moderne Mitte, die ja eher so Kinder der großen Koalition zwischen CDU und SPD immer geschwankt hat, aber hier auch einen immer deutlich höheren Anteil an AfD-Wählern ausweist.
Jetzt ist die Partei oder wird die Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtfall beobachtet? Ist das denn etwas, was die Wählerinnen und Wähler der Partei, auch gerade Sie haben angesprochen, die aus der Mitte teilweise kommen, stört die das gar nicht?
Für einen Teil ist das sehr störend. Das sind diejenigen, die eher aus dem Motiv, jetzt muss ich mal was verändern und wir möchten auch wieder unsere Deutungshoheit haben. Wir möchten nicht immer nur über Digitalisierung, Diversität etc., all diese Dinge sprechen. Da geht es ja sehr stark um Verlust von Selbstverständlichkeiten, ja, und dass man das Gefühl hat, jetzt kommen da Leute mit ganz anderen Ideen und jetzt kommt da noch so eine blöde Transformation, die man auch noch machen soll. Bei denen ist es eher so, die sollten gemäßigt sein, sonst will ich die nicht wählen. Aber wir haben schon auch eine wachsende Gruppe, die sagt, entweder das ist mir egal, wobei das ist wirklich ein Kern, der hat sich auch in Deutschland nicht wesentlich verändert. Das ist eben ein Anteil in der Bevölkerung, der meist so um 8-9% liegt. Aber wir haben eben einen Anteil, der sagt, ja, das wird behauptet, aber das glaube ich gar nicht. Das wird nur von den etablierten Medien so gesagt. Wir sehen ja auch gerade eben auch in Teilen der Mitte ein wachsendes Misstrauen gegenüber dem Staat und auch den Medien.
Wie ist es denn mit diese Einteilung in progressiv, zukunftsgewandt und eher traditionell und rückwärtsgewandt, verstehen überhaupt alle das Gleiche unter diesen Begriffen?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Häufig sehen wir ja auch so im medialen Diskurs, dass gesagt wird, die AfD wird vor allem gewählt, weil die Menschen da alle so ein bisschen reaktionär denken, rückwärtsgewandt, die wollen die gute alte Zeit zurück, Retraditionalisierung von Rollenbildern, also Beispiel, wir brauchen wieder starke Männer und die Frauen sollen zu Hause was machen etc. Das wird als eher traditionell oder rückwärtsgewandt beschrieben. Und wir sehen häufig in diesen Gruppen, dass dort diese Begriffe auch umgedeutet werden, dass gesagt wird, das ist die Zukunft. Ich will jetzt mal eine neue Partei, die CDU und SPD, die gibt es ja schon Ewigkeiten und ich will jetzt mal was ganz anderes. Das sind die Neuen, die machen einen frischen Wind. Da ist jetzt mal ein bisschen Schwung, die sprechen auch anders und das ist eigentlich das, was jetzt cool ist und so weiter. Das haben wir jetzt schon als Veränderung gesehen und sozusagen das, was ja häufig auch im akademischen Bereich unter Backlash-Thematik und so weiter fällt, dort diskursiv umgedeutet wird. So eine Art Schubumkehr der Narrative. Also wir nehmen genau die Begriffe. Ein ganz neuer Move ist ja jetzt das Thema Disruption. Disruption war auch hier sehr stark im expeditiven Milieu angeordnet. Das ist sozusagen, das sind die, die technologisch was weiterbringen, anders denken, alles mal neu aufrollen. Und Disruption wird jetzt auch natürlich durch diese Tech-Thematik mit Musk etc. auch als eben etwas ganz anderes umgedeutet. Das sehen wir wirklich als Veränderung, dass ganz anders gesprochen wird.
Silke Borgstedt, Geschäftsführerin am Sinus-Institut Markt- und Sozialforschung, im Interview der Woche mit SR-Info-Korrespondent Jan-Frederik Willems. Das Interview finden Sie auch im Internet auf srkultur.de. Und jetzt zum Wetter. Das präsentiert sich heute in einem ziemlichen Einheitsgrau, aber mild bei 12 bis 15 Grad. Im Laufe des Nachmittags und vor allem am Abend kann es dann aber zeitweise leicht regnen. In der Nacht zum Sonntag ist es zwar recht bewölkt, aber aber es bleibt weitgehend trocken. Nur in der ersten Nachthälfte sind noch ein paar Tropfen möglich. Später bildet sich vereinzelt auch Nebel bei 6 bis 3 Grad. Ja, und morgen dann zuerst viele Wolken und auch Nebel. Im Tagesverlauf wird es freundlicher mit längerem Sonnenschein und trocken. Und weiterhin bleibt es mild bei 12 bis 15 Grad. Das war die SR-Infobilanz mit Nina Heck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß jetzt mit dem Samstag und mit Susan Zare.